Liebe Gemeinde, vor einer Woche haben wir an Ostern das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert. Ein christliches Hochfest. Der Tod ist überwunden, das Leben siegt. Da wurde uns noch einmal deutlich, dass wir eine Hoffnung haben für unser Leben, eine Hoffnung haben für unsere Welt. Was für eine Botschaft. Inzwischen ist das Osterfest aber schon eine Woche wieder vorbei. Was bleibt von dessen Inhalt? Eben waren wir noch in Hochstimmung. Eben war die Hoffnung noch da. Wie schnell verfliegt sie im Gegenwind der Lebenswirklichkeit? Wie schnell stellen sich die Sorgen wieder ein? Der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen, Flüchtlingsströme, steigende Preise, knappe Ressourcen und auch die Angst davor, dass der Krieg uns hier in ganz Europa erreichen kann. Auch Corona und die Pandemie sind noch nicht vorbei und können uns wieder stärker betreffen. Und persönlich sind wir auch manchen Risiken ausgesetzt, seien es hohe Anforderungen im Beruf oder Krankheiten oder der Verlust eines geliebten Menschen. Alles Dinge, die uns zu schaffen machen. Alles das zieht uns runter, das lässt oft unsere Hoffnungen schwinden. In die Situation von Hoffnungslosigkeit hinein spricht auch unser heutiger Predigttext. Er wendet sich an die deportierten Juden in Babylon. Das babylonische Exil war schon seit zwei Generationen an Bestandes und die Juden fragten sich, sollte Gott seine Leute vergessen haben in der Fremde? Sollte Gott so beschäftigt gewesen sein mit seiner großen Schöpfung, da wird er uns wohl übersehen haben. Das kennen wir doch sonst auch. Gott hat wohl Wichtigeres zu tun, als meine Angst und Not zu lindern. Es sieht oft so aus, als ob da kein Gott wäre. In der Erinnerung der Israeliten war er noch der Gott, der sie ins gelobte Land geführt hatte. Der Gott, der ihnen Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand gebracht hatte. Ja, damals in Israel, aber heute hier in Babylon, in der Fremde. Halt, sagt da einer in ihre trüben Gedanken hinein. Halt, schaut doch einmal auf euren Gott. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 40. Wisst ihr denn nicht, hört ihr denn nicht, ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Reißt euch doch einmal los von dem, was er euch hier auf Erden so bedrückt und herunterziehen will. So sagt es der Prophet Jesaja seinem Volk. Ein paar Dinge werden hier in unserem Text erst einmal gerade gerückt. Schöpfer und Geschöpfe. Gott, der Schöpfer auf der einen Seite und Geschöpfe, Sterne, Völker, Menschen auf der anderen Seite. Das ist die Ordnung, die gute Schöpferordnung Gottes. Wisst ihr nicht, Gott selber ist es, der die Sterne bewegt. Seht in den Himmel, ihr Menschen, und seht die Sterne und erkennt hinter den Millionen Galaxien und Abermillionen Sternen die Allmacht Gottes. Gott hat die Sterne geschaffen. Er gibt ihnen ihre Bahn. Ja, Gott ruft die Sterne alle mit Namen. Das erinnert uns an ein altes Kinderlied, was uns früher von den Eltern oft vorgesungen wurde. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihn auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. So schauen wir manches Mal in den Himmel und lassen uns ergreifen von der Schönheit der Natur. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Wir ahnen Gottes Größe und wir ahnen etwas von dem Ewigen, spüren unsere nur kleine Macht. Und doch, Gott ruft seine Geschöpfe alle mit Namen, mich auch und dich auch. Und wir können nur staunen. Im Psalm 8 heißt es, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ja, wenn man die Schönheit der Natur so sieht, dann ist man oft überwältigt. Dann muss man einfach in den Lobpreis dieses Gottes einstimmen. Dann muss man die Größe Gottes einfach anerkennen. Aber ein Missklang ist in unserem Text zu spüren. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber, heißt es. Viele Menschen können das nachsprechen. Ja, sie fühlen sich verlassen von Gott, haben viele deprimierende Erfahrungen gemacht. Alte Menschen sind abgeschnitten von ihrer Familie, die sie doch so dringend bräuchten. Da sind die Jungen, die den hohen Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht gerecht werden. Auch ganz persönlich machen wir manche Erfahrungen, die an unseren Kräften zehren, die uns unsere Machtlosigkeit bewusst werden lassen. Es sind die stetigen Anforderungen und Herausforderungen, vor die wir uns gestellt sehen und denen wir nur schwer entsprechen. Es sind die beruflichen wie persönlichen Misserfolge, die Vergeblichkeit unserer Bemühungen, unsere gescheiterte Beziehung, das Wegziehen der Kinder, Mobbing im Beruf, schwere Krankheiten und alle anderen Schicksalsschläge, die uns mutlos und müde werden lassen. Um uns kümmert sich niemand, heißt es oft, kein Mensch und kein Gott. Wen wundert es, wenn Menschen in solchen Situationen so reden und verzweifeln und wenn sie in ihrer Verzweiflung verzweifelte Dinge tun? Menschen, die innerlich verletzt sind, Menschen, bei denen vieles kaputt gegangen ist. Menschen, die sich fragen, was nützt es mir, dass Gott die Welt so schön geschaffen hat? Was nützt es mir, wenn er meinen Weg kennt und mich trotzdem hängen lässt? Ist das nicht noch viel schlimmer? Zu wissen, da ist ein Gott und er könnte helfen, aber er tut's nicht? Wo liegt denn der Sinn darin, dass Gott uns erst durch das große Elend jagt und anschließend als Retter und Helfer auftritt? Warum erspart er uns nicht diese Höllenfahrt durch sinnloses Leid? Ich kann auf diese Fragen keine Antwort geben. Denn schon unser Predigtext sagt, dass wir Menschen die Größe Gottes nicht begreifen. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich, heißt es in Vers 28. Sein Verstand ist unausforschlich. Wir können Gott nicht in die Karten schauen. Die Unbegreiflichkeit Gottes, wir überblicken bei weitem nicht das Ganze. Wir können Gott über unseren Verstand nicht erfassen. Wir können ihn auch nicht herleiten vom Wohl und Wehe unseres Lebens. Gottes Verstand, die Logik seines Handelns, ist für uns Menschen unausforschlich. Jesaja meint das hier in unserem Text vielleicht so: Wenn wir nicht einmal in der Lage sind, Gottes Schöpfung zu verstehen, wie wollen wir dann verstehen, warum dies oder das in unserer Familie, in unserer Stadt, in unserem Land oder auf der Welt passiert? Aber helfen uns diese Argumente des Jesajas? Jesajas Fragen, so wie er sie stellt, machen uns doch eher runter, als dass sie etwas erklären. So nach dem Motto: Du Mensch, du verstehst sowieso nichts, also ordne dich unter den Willen Gottes und hör auf zu jammern und zu klagen. Aber ehrlich gesagt, wenn Gott das so meinen würde, dann wäre das wirklich ziemlich brutal. Nein, Gott ist anders. Er ist barmherzig. Er nimmt uns mit und will, dass wir ihm vertrauen, dass wir lernen. Wir müssen nicht alles verstehen, aber glauben können wir. Glauben, dass alles einen Sinn und eine Bedeutung hat. Glauben, dass Gott es gut mit uns meint und uns niemals, niemals im Stich lässt. Das wollten die Israeliten damals auch glauben. Und ich denke, wir heute auch. Aus dem Vertrauen auf Gott erwächst uns neue Kraft. In unserem Predigtext heißt es: Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott schafft die Wände. Er ist die Kraft, die hinter allem steht, eine Kraft, die sich austeilt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dieser großen Kraft vertrauen, der Weisheit hinter allem vertrauen, die ich nicht durchblicke, der Führung vertrauen, dass mein Weg irgendeinen Sinn hat, auch wenn ich diesen Sinn nicht sehe. Der Kraft vertrauen, die mich geschaffen hat und am Leben hält. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Harren, wie es hier heißt, das ist ein altes deutsches Wort, dessen Sinn uns etwas verloren gegangen ist. Es geht beim Harren und Ausharren um eine innere Gespanntheit, also nicht um ein sich hängen lassen. Harren, das heißt durchaus nicht, sich kraftlos auf dem Sofa niederzulassen. Im Hebräischen bedeutet das Wort, wie ein Spinnennetz in gespannter Aufmerksamkeit ausgebreitet sein. Harren ist demnach mehr als schlichtes Vertrauen. Es ist dranbleiben, dabei bleiben, sich keine andere Adresse suchen, als sich in die Arme des Gottes zu flüchten, den ich nie ganz verstehen werde, dessen Wege oft andere Wege sind, als wir uns wünschen. Harren heißt mit Gott rechnen. Harren heißt auf Gott vertrauen. Damit rechnen, dass Gott einen neuen Anfang, neue Kraft geben wird. Harren bedeutet, ungeduldig zu warten und in dieser Spannung zwischen Verheißung und tatsächlichem Aufbruch zu leben. Und ich merke, dass da von einem langen Weg gesprochen wird. Auch wenn sie laufen und nicht matt werden, der Weg bleibt lang und beschwerlich. Gott verspricht in diesen Versen keine Lösung aller Probleme im Schnelldurchlauf. Aber er verspricht etwas anderes. Er will derjenige sein, von dem die Kraft ausgeht, die unser Leben lebenswert macht. Und seine Gegenwart wird uns die Ausdauer verleihen, auch anstrengende und lange Wege durchzustehen. Mit dieser Hoffnung lebt es sich anders. Das Leben ist nicht vorbei. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Auf dem Kirchentag in Hamburg sind Samuel Koch und Bundespräsident Joachim Gauck im Gespräch. Der junge Mann sitzt im Rollstuhl. Er ist bei einer waghalsigen Aktion in der ZDF-Sendung Wetten, dass schwer verunglückt und seitdem gelähmt. Welche Rolle spielt der Glaube für dich? Der junge Mann denkt einen kurzen Moment nach und sagt, Glaube ist für mich so etwas wie der rettende Anker. Der Bundespräsident greift zum Mikrofon. Ich möchte diesen Satz nicht kommentieren, aber ich möchte Gott danken, dass ich ihn höre. Gott gibt Stärke dem Unvermögenden. Dem im Glauben und Leben hart geprüften Hiob fragt Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt und wer hat ihre Ecksteine gelegt? Und Hiob antwortet, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Ich hatte dich nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Die militärische Lage ist verzweifelt. Die ganze Stadt und in ihr eine ganze Armee sind hoffnungslos eingeschlossen. Entlastung, ja Befreiung durch andere Kräfte, das ist aussichtslos. 280.000 Mann sitzen zu Weihnachten 1942 unter schwerem Beschuss im Kessel von Stalingrad. Da dreht einer von ihnen eine große russische Landkarte herum und zeichnet auf der Rückseite mit Kohle eine Madonna mit Kind. Licht, Leben, Liebe, schreibt Dr. Kurt Räuber an den Rand seiner Zeichnung. Und Arnold Pötsch kommentiert, lichtlose Nacht, die Herzen Hass erregt, das arme Leben schon in Todeshand. Das ist die Welt, in der die Männer feiern. Und einer wagt's und glaubt für sie an Gott, reißt ihre Blicke hin zu diesem Kind, weil Gott die Welt will in dem Kind erneuern. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die Worte des Propheten galten nicht nur damals im Exil in Babylon. Sie gelten weit darüber hinaus bis heute. Denn Gottes schöpferischer Trost ist wieder neu in die Welt gekommen, hat Gestalt und Fleisch angenommen. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe, heißt es in Johannes 12. Und seit letzten Sonntag dürfen wir sogar wieder neu hören, was kaum je geglaubt werden kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. In und durch Jesus Christus wird Gottes schöpferische Kraft in uns wirksam. Das bezeugt auch der Wochenspruch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir werden als Menschen weiterhin Augenblicke der Schwachheit, Augenblicke der Mutlosigkeit und der Müdigkeit erleben. Unser Glaube wird angefochten bleiben. Aber wir wissen um die Quelle der Kraft, eine Quelle, die für uns nie versiegt. Diese Quelle ist der Mensch gewordene Gott, der auferstandene Christus. Und er sagt zu uns: Mensch, du bist mir recht. Du musst keine besonderen Leistungen vollbringen. Du musst dich nicht besonders abstrampeln. Ich nehme dich so, wie du bist. Und wenn du am Boden bist, dann bin ich auch da bei dir und gebe dir neue Kraft. In Matthäus 11, 28 spricht er zu uns: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diese Zusage haben wir. Darauf dürfen wir vertrauen. Und wenn wir zu ihm gehen, dann wird Gottes Kraft auch unsere Kraft. Und dann wird in Erfüllung gehen das, was hier im Predigtext gesagt ist. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Amen.